Ich mache jetzt mal so ein bisschen einen Bruch aus der BKA-Logik raus dazu, was wir dann gemacht haben, nachdem der 31. Juli der für alle Beteiligten, die Festgenommenen wie die, die nicht festgenommen wurden, natürlich einen ziemlichen Schocker dargestellt haben, nachdem der vorbeigegangen war. Für uns zu Hause sah das so aus, dass das BKA 15 Stunden unsere Wohnung durchsucht hat. Abends um 11 waren sie dann fertig. André war weg und wie das weitergeht, wusste niemand so genau. Wir haben dann in den Tagen danach natürlich versucht, uns so ein bisschen zusammenzusammeln, zu treffen. Dazu muss man sagen, dass schon die Beschuldigten sich vorher nicht alle persönlich kannten, noch viel weniger natürlich ihr Umfeld, ihre Verwandten, Bekannten, Freunde und Genossen und Genossinnen. Das heißt, das war abgesehen von unserem persönlichen Zustand auch logistisch gar nicht so einfach, mit dieser Situation umzugehen. Wie gesagt, das hat André schon gesagt, am nächsten Tag haben die sämtlichen Medien mitten im Sommerloch, 31. Juli, es war auch in Berlin kaum jemand da, alle damit aufgemacht, endlich Linksextremisten gefasst. Und wir saßen da und dachten, das geht jetzt hier um uns. Was machen wir jetzt? Wir haben uns getroffen und versucht, uns irgendwie erstmal gegenseitig zu informieren darüber, was eigentlich los ist, worum es hier überhaupt geht, um wen es hier eigentlich geht und dann sehr schnell versucht, erstmal sehr praktisch mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, so ganz banale Dinge wie, wir hatten 4 Leute im Knast, mit denen also die wenigsten von uns hatten praktische Erfahrung mit Knastbetreuung. Was heißt das eigentlich? Wie geht das? Ich zum Beispiel wusste nicht, dass man Untersuchungsgefangenen die Wäsche waschen muss und einmal die Woche die dreckige Wäsche abholt und dann die saubere wieder hinbringt, weil sie sonst Knastkleidung tragen müssen. Und das muss alles organisiert werden. Ich stand da alleine plötzlich mit 2 Kindern und sonstigem Alltag noch und vielen Verwandten und Bekannten, unseren Eltern, Freunden, Kollegen von André, die anriefen und sagten, er ist heute nicht zu unserem Treffen gekommen, wo ist er denn? Und dann stehst du da und sagst, was? Wie erkläre ich das jetzt? so Dinge wie, wie schreibt man eigentlich, was kann man in den Knast schicken, wie geht das eigentlich, wie schreibt man Briefe, was für Geld kann man denen zukommen lassen, sind Gefangene eigentlich krankenversichert und wie und solcher ganzer Kleinkram, das musst du dann erstmal lernen und sortiert kriegen und für mehrere Leute eben organisieren. Das gab relativ schnell sehr viele Leute, die Hilfe angeboten haben, aber auch das sozusagen muss ja organisiert werden. Wer macht was? Wie funktioniert die Kommunikation untereinander? Was dürfen wir jetzt eigentlich, was sagen wir am Telefon? Auch wir waren damit konfrontiert, plötzlich zu realisieren, dass wir diese Komplettüberwachung am Hals haben und das ist ein Schock, den man erstmal verarbeiten muss und realisieren muss. Wie benehme ich mich jetzt? Was kann ich noch sagen? Wem sage ich was? Wir haben dann relativ schnell Arbeitsgruppen innerhalb des sich bildenden Soli-Kreises, der, wie gesagt, vor allen Dingen erstmal aus Bekannten und Freunden und weniger aus politischen Gruppen bestand, später dann auch das, organisiert, welche, die sich eben mit der Knastbetreuung beschäftigen, andere, die Öffentlichkeitsarbeit versucht haben, auf die Beine zu stellen. Wir brauchten im Grunde ja eine Öffentlichkeitskampagne, die in der Liga mitspielt, die sich in den Schlagzeilen der großen Tageszeitungen widerspiegelte. Und wir, sowas stampft man aber ja auch nicht in einem Tag auf dem anderen aus dem Boden. Das heißt, wir brauchten so Dinge wie eine Webseite, wir brauchten Newsletter, um Interessierte und Unterstützer mit Informationen zu versorgen. Wir mussten mit den kommerziellen Medien irgendwie umgehen. Es war ganz klar, wir wollen Veranstaltungen dazu machen. Wir müssen sowas haben wie eine Postadresse, eine Mailadresse. Und das war zumindest am Anfang natürlich sehr viel Arbeit, das alles irgendwie auf die Beine zu stellen. Insbesondere, wie gesagt, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die vielleicht aus einer ganz anderen politischen Struktur oder Kultur stammen als man selber. Auch die Verständigung am Anfang immer unter solchen Bedingungen von Schock war gar nicht so einfach. Dann hat sich sehr schnell natürlich ergeben, dass ganz viele auch Gruppen und ganz unterschiedliche politische Strukturen uns irgendwie unterstützen wollten. Das waren klassische linke Strukturen, Linksradikale, aber auch eben aus den Universitäten regte sich da sehr schnell sehr viel. Die verschiedenen sozialen Bewegungen, die rund um die Beschuldigten angeordnet sind, aber eben auch, also mindestens auf der lokalen Ebene, die verschiedenen Parteien, also SPD, CDU jetzt nicht so, aber mindestens Grüne und Linkspartei relativ zügig. haben auch angeboten zu unterstützen, weil die Beschuldigten, also alle sieben, eben auch politisch teilweise relativ unterschiedliche Leute sind, in sehr unterschiedlichen Bewegungen aktiv sind und dankenswerterweise, was für uns sehr angenehm war, eben viel Unterstützungsangebote kamen, aber die mussten ja sozusagen irgendwie kanalisiert werden. Auch dafür mussten wir uns dann was ausdenken, was wollen wir jetzt eigentlich von wem, welche Form von Unterstützung wollen wir gerne haben. Das musste dann jeweils mit den Gefangenen kommuniziert werden, weil wir ja auch keine Entscheidung treffen wollten ohne die. Und das war eine durchaus aufwendige logistische Angelegenheit. Nicht zuletzt mussten wir ganz viel Geld organisieren, das ist klar, Untersuchungsgefangene kosten sehr viel Geld, also auch einfach die Miete weiter zu bezahlen, sonstige Zahlungen, mehrere von denen haben Kinder, Unterhaltszahlungen, sowas alles muss organisiert werden, du brauchst dann sowas wie ein Spendenkonto, da muss dann irgendjemand den Namen dafür hergeben. Was wir sehr schnell realisiert haben, ist, dass alle, die im Kontext mit diesem Verfahren auftreten, natürlich als nächstes in den Fokus von Überwachung geraten. Das weiß im Grunde jeder, der mit sowas zu tun hat. Und dann aber Leute zu finden, die sagen, okay, ich mache jetzt das Konto, ich mache dies, ich trete da öffentlich auf, ist natürlich eine Hemmschwelle, die wesentlich höher noch ist, als normalerweise, sage ich jetzt mal, für irgendwas ein Spendenkonto zum Beispiel zu registrieren. Eins weiter. Das ist ein Ergebnis von den Dingen, die wir so getan haben, ein Plakat, auf das wir uns relativ schnell für die Unterstützung geeinigt haben, so in demselben Layout, wie auch die Webseite am Anfang erschien, also auch sowas wie ein Wiedererkennungseffekt musste ja oder wollten wir gerne haben. Wir wollten gerne eine große Kampagne organisieren und da hatten wir dann auch Leute, die zum Beispiel gesagt haben, ich will mich mit diesem und jenem nicht beschäftigen, aber ich könnte euch zum Beispiel ein Plakat machen oder einen Entwurf für irgendwas. Eins der Ergebnisse davon ist dieses Plakat, was ich persönlich ganz wunderbar finde, weil das vieles von dem widerspiegelt, was uns verbunden hat oder noch verbindet in dem Bündnis für die Einstellung der Verfahren, was es bis heute ja auch immer noch gibt. Wir haben dann versucht, uns auf erstmal ganz, ganz allgemein auf Ziele von Soli-Arbeit zu einigen. Die waren relativ banal oder klingen banal, aber auch diese Diskussionen müssen erstmal geführt werden. Hauptziel für uns war, wir wollen die vier, die im Knast sitzen, aus dem Knast wieder raus haben. Das ist uns gelungen, darauf sind wir bis heute sehr stolz. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, eine Premiere in der Geschichte der § 129a-Verfahren in der Bundesrepublik. Es ist vorher noch nie gelungen, Leute, die tatsächlich auch festgenommen worden sind mit diesem Vorwurf, vor Eröffnung des Verfahrens aus der U-Haft wieder rauszuholen. Das kann man sagen, kann man jetzt der schlampigen Arbeit der Bundesanwaltschaft zurechnen, aber wir glauben schon auch, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit da einiges dazu beigetragen hat. Solange sie aber noch drin waren, war sozusagen die zweite Priorität, dass alle so gut wie möglich betreut werden sollen. Das habe ich schon gesagt, war gar nicht so unaufwendig. Und das nächste Ziel, dass wenn es überhaupt zu Verfahren und Verurteilungen kommt, dass die dann so gering wie möglich ausfallen sollen. Und das ist vielleicht auch nicht besonders überraschend bei der politischen Bandbreite der Leute, die da beschuldigt waren, gar nicht so einfach, dass die unterschiedlichen politischen Spektren, die sich da in den Soli-Kreisen wiedergefunden haben, irgendwie sich auch wiederfinden in der Soli-Arbeit, was immer wieder auch sehr intensive politische Debatten mit sich gebracht hat, weil von unorganisiert bis irgendwie autonom bis irgendwie anti-Imp bis alles mögliche andere vieles in diesem Bündnis vertreten ist. Und wenn du dann unter Zugzwang stehst und Entscheidungen treffen musst, weil wieder irgendwelche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ausstehen oder gerade gefallen sind, dann zügig zu Ergebnissen zu kommen, viel Kraft gekostet hat. Das ist eine der ersten Knastkundgebungen, die wir gemacht haben in Moabit, als alle noch im Knast waren. Wir haben uns sehr schnell darauf geeinigt, dass wir versuchen wollen, anders als sonst häufig in der linken Tradition vorkommend, eine so breite wie mögliche Öffentlichkeit zu erreichen mit diesem Verfahren. Das hatte damit zu tun, dass wir den Eindruck hatten, das hat André schon auch beschrieben, dass das Konstrukt, so wie es ist, eine Steilvorlage für Öffentlichkeitsarbeit ist. Selbst die Journalisten, auch schon ohne, dass wir selber in Gang gekommen sind, haben ja sehr schnell angefangen, Fragen zu stellen. Wie kann das sein? Gentrifizierung, Bibliotheken, historisches Wissen, und das sind jetzt Terroristen. Ist das wirklich ernst gemeint? Aber die Fragen waren natürlich am Anfang noch sehr verhalten. Also sich als Journalist hinzustellen und dann als erstes die Frage zu stellen, sind das jetzt wirklich Terroristen, das erfordert auch für Journalisten natürlich einige Courage. Da muss dann immer irgendjemand den ersten Schritt machen, bis die anderen sich dann trauen, nachzuziehen und auch ein bisschen die Richtung zu wechseln. Und wir haben natürlich uns aktiv bemüht, dies zu unterstützen, soweit das ging. Es gab eine Reihe von Rahmenbedingungen, die uns dabei sehr geholfen haben. Letztes Jahr im Sommer war, wie das bis heute eigentlich der Fall ist, eine bestimmte Thematik im Rahmen Innenpolitik relativ dominant. Auch da gab es die Diskussion über, was ist eigentlich Terrorismus und wer ist hier Terrorist, durchaus schon. Das wurde gestützt einerseits um die wachsende Fragestellung, wie viel Überwachung und Einschneidung von Grundrechten brauchen wir, sind sinnvoll im Kampf gegen den Terrorismus, der ja immer, ne, unter Terrorismus, auch letztes Jahr im Sommer, wurde sich in der Regel nicht die militante Gruppe vorgestellt, sondern ganz klar Terrorismus. Das erste Bild, was man im Kopf hat, sind die Islamisten, ist der 11. September, sind explodierende Hochhäuser und U-Bahnen und sowas und nicht Farbbeutel auf Arbeitsämter. Gleichzeitig, auch letztes Jahr schon, ging es um die Vorratsdatenspeicherung, das BKA-Gesetz, die Online-Durchsuchung, die jetzt demnächst ja wahrscheinlich umgesetzt werden wird. Es gab im September eine große Demonstration in Berlin gegen Vorratsdatenspeicherung und viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch dazu. Und mitten da rein sind wir geraten mit diesem Verfahren. Das passte ziemlich gut zusammen. Das war nicht besonders schwierig, die Frage zu stellen, ob das sozusagen jetzt das ist, was eigentlich erreicht werden soll mit dieser Beschneidung von Grundrechten. Und wir haben uns dann eben auch oft bemüht, das Verfahren plakativ als Beispiel von dazu kann das dann führen, wenn umfassend überwacht wird. Und am Anfang waren wir sehr vorsichtig mit dieser Fragestellung, weil wir dachten, naja, wir werden wahrscheinlich wie immer in diese linksradikale Schmuddelecke gesteckt werden, die von Bürgerrechtlern und Liberalen und der interessierten Öffentlichkeit einfach nicht akzeptiert wird als Beispiel für diese Fragestellung. Und zu unserer großen Überraschung war das aber nicht so, sondern das ist tatsächlich relativ offen angenommen worden von auch sehr breiten Kreisen. Und es ist uns gelungen, mit dieser Fragestellung eine wirklich breite Öffentlichkeit auch zu erreichen. Was zum Beispiel auch damit zu tun hatte, dass ebenfalls letztes Jahr im Herbst auch 30 Jahre Deutscher Herbst, dieses Jubiläum anstand. Das heißt, es gab auch dazu, ich weiß nicht, wie präsent ihr das noch habt, viele Zeitungsberichte und Fernsehberichte, eine große Diskussion. Das heißt, das Thema linksradikaler Terrorismus ist dabei auch nochmal hochgekommen und mitten da drin irgendwo schwammen wir also mit unserer Kampagne. Haben, wie gesagt, es hat uns Mut gekostet zu sagen, wir machen mehr als die üblichen kleinen Flugis, und als wir uns dann entschieden haben, sind wir aber damit ganz gut gefahren. Und der nächste Film, den wir mitgebracht haben, illustriert ein Ergebnis von unserer Entscheidung, dann eben bewusst auch auf Fernsehen zum Beispiel zuzugehen. Das ist ein Clip, der im Oktober oder November, weiß ich nicht mehr genau, bei Polylux gelaufen ist. Das ist ein Magazin, was auf ARD läuft. Vielleicht.
André Holm und seine Freundin Anne leben in einem Albtraum. Seit einem Jahr werden sie vom BKA versteckte Kameras sind auf ihr Haus gerichtet. Terrorfahnder beschatten sie auf Schritt und Tritt. Auf dem Spielplatz, in der Straßenbahn. Sie versuchen nicht darauf zu achten, aber wenn sich jemand auffällig lange die Schuhe zubindet oder ein Schaufenster studiert, könnte es einer der Beschatter sein.
Na, zum Beispiel steht da gerade einer in der Wiener die ganze Zeit den Sitz von seinem Motorroller. Also den Motorroller finde ich ein bisschen zu auffällig, als dass ich denken würde, das wäre jetzt jemand. Die mir aufgefallen sind bisher, das waren eher junge Leute, meistens relativ sportlich gekleidet, häufig Schuhe, also nicht Turnschuhe, aber sportlich und bequem gekleidet.
keine Paranoia, sondern Wirklichkeit. Der Generalbundesanwalt verdächtigt André, Mitglied einer angeblich terroristischen Vereinigung namens Militante Gruppe zu sein. Wenn er telefoniert, schneiden Beamte seine Gespräche mit und werten sie aus. Zusätzlich gibt sein Handyprovider alle Stunde seine Position ans BKH weiter. Ein Blick in Andres Akte zeigt, dass den Verfolgern kein Detail zu banal ist.
Kontrolliert wird, wann ich das Haus verlasse, mit wem ich da zurückkomme. Da wird dann minutengetreu dokumentiert, ob ich mit Kindern, mit ein oder zwei Kindern das Haus verlasse oder mit ihnen zurückkehre. Also wenn man sich auch fragt, was hat das mit der Aufklärung von Straftaten zu tun, also dass der Familienvater bei seinen Alltagsgewohnheiten dokumentiert wird.
Wie kam André Holm ins Visier der Fahnder? Er ist promovierter Soziologe an der Berliner Humboldt-Uni und in der linken Szene aktiv. In seinen Publikationen verwendet er Fachbegriffe wie Gentrifikation oder Prekarisierung. Allerweltsbegriffe für einen Stadtsoziologen. Aber sie tauchen auch in den Bekennerschreiben der militanten Gruppe auf. So nennt sich eine linksradikale Gruppierung, die rund um Berlin Fahrzeuge anzündet. Benutzung von Fachbegriffen in Tateinheit mit politischem Engagement. So wenig reicht dem Generalbundesanwalt, um André als Terroristen einzustufen. Die Folge: ein Ermittlungsverfahren nach § 129a, ein Antiterrorgesetz aus RAF-Zeiten.
Das ist ein Ermittlungs- und Ausschlüsselungsparagraf, der all diese ganz drastischen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte genehmigt. Und so wie wir das in den Akten auch festgestellt haben, werden alle 3 Monate die gesamte Palette von Observationen, abgehörten Telefonen, E-Mails, Teilsender in Autos von den Ermittlungsrichtern immer wieder bestätigt und erneuert.
Ende Juli wird in Brandenburg ein junger Mann verhaftet, mit dem André 2-mal gesprochen haben soll. Dieser hatte angeblich mit 2 anderen versucht, Bundeswehr-LKWs anzuzünden. Daraus konstruieren die Behörden eine terroristische Verschwörung. Am frühen Morgen zieht ein Polizeieinsatzkommando alle Register.
Es war ein absoluter Schock. Also es hämmert an der Tür, du bist zu Boden gerissen, bewaffnete Männer sichern die Räume, so wie man es aus dem Kinofilm kennt. Ich saß erst einer auf mir drauf, dann werden die Hände gefesselt, so richtig mit Handschellen. Autofahrten mit gefesselten Händen, Hubschrauberflug nach Karlsruhe, 3 andere Männer, die in so Ganzkörperanzügen wie in Guantanamo dazu gebracht werden, Zellentüren, die sie schließen, immer hier keine Fenster in den Zellen. Also das ist erstmal eine Situation, die du verarbeiten musst und die dir auch klar macht, hier geht es ja zum Arzt, das ist irgendwie richtig ernst gemeint.
3 Wochen sitzt er im Knast, einzelhaft. Nur 1 Stunde am Tag darf er auf den Hof. Seine Kinder haben nie erfahren, wo er in dieser Zeit war. Während André sitzt, geht die Überwachung zu Hause weiter. Jedes missverständliche Wort am Telefon kann eine Hausdurchsuchung nach sich ziehen. Oft verheddern sich die Überwacher und die Telefone spielen verrückt. Reisebuchungen mit Annes Bahncard werden registriert, genau wie jede Internetseite, die sie besucht. Privatleben unmöglich. Wenn die Funküberwachung des Handys beginnt, spinnt der Fernseher. Für Anne wird das Ganze zum reinen Horror. Ob die Kamera vor ihrem Haus durch das Fenster filmt, weiß sie nicht. Sicherheitshalber kauft sie blickdichte Folien.
Es ist ein total unangenehmes Gefühl, zu denken, da ist jetzt eine Kamera auf dich gerichtet. Und die Leute, die dich da filmen, die tun das nicht, weil sie Freude daran haben oder dir eine Freude machen wollen oder ein nettes Urlaubsfoto schießen wollen, sondern du weißt ganz genau, du stehst unten vor der Haustür, schließt die Tür auf und hast diese Kamera im Nacken.
Nach 3 Wochen kommt André frei. Letzte Woche bestätigte der Bundesgerichtshof, seine Haft war rechtswidrig. Die Überwachung geht trotzdem weiter. Ob es je zum Prozess kommt, ist unklar. 90% der Ermittlungen nach § 129a werden irgendwann wieder eingestellt. Die Überwachungsdaten bleiben aber gespeichert.
Unser Verfahren ist nicht das einzige. Dieser außer Kontrolle geratene Überwachungsstaat betrifft im Moment mindestens 4 ähnlich gelagerte 129a-Verfahren, das heißt 40 Betroffene, 2000 Personen, die in diesen Akten als Kontaktpersonen und Verdächtigte auftauchen. Das heißt, hunderte überwachter Telefonanschlüsse und E-Mails, Dutzende überwachte Autos und Peilsender in Autos, Lauschangriffe in Wohnungen etc.
Ist das verhältnismäßig? Die Behörden nutzen den Paragraphen 129a, damit sie sich bei ihren Ermittlungen in der linken Szene nicht an lästige Grundrechte halten müssen. Wer terrorisiert hier eigentlich wen?
Ja, das also als ein Beispiel von dem, wozu wir uns durchaus auch durchringen mussten. Die meisten von uns in dem Bündnis sind mit dem gesunden linken Bewusstsein aufgewachsen, dass, oder was heißt aufgewachsen, vertraut, dass kommerzielle Medien nicht unbedingt immer zwingend auf der Seite linker Aktivistinnen und Aktivisten stehen. Dass da also ein gewisses Misstrauen durchaus angebracht ist. Gleichzeitig haben wir gesagt, okay, aus dieser Geschichte kommen wir nur raus, wenn wir da nicht in der linken Schmuddelecke stehen bleiben. Das heißt, wir brauchen jetzt auch Medien, wir wollen die größtmögliche Aufmerksamkeit, wir wollen sozusagen in dieser Liga Bundesgerichtshof, ARD mitspielen und glauben auch, dass diese Geschichte das hergibt, weil die Vorwürfe eben so waren oder beim näheren Hingucken, nachdem wir dann nach und nach in den Akten auch bestimmte Sachen gelesen haben, den Haftbefehl gesehen haben, so ein bisschen durchgeatmet haben, den Eindruck hatten, das ist so unglaublich absurd, diese Geschichte, das muss auch an eine größtmögliche Öffentlichkeit. Wir haben uns dann entschieden, mit relativ klassischen Methoden von Öffentlichkeitsarbeit vorzugehen. Einige von uns hatten auch schon Erfahrung gehabt. Es gab vor einigen Jahren in Berlin ein Verfahren, das ist unter dem Stichwort RZ-Verfahren bekannt geworden. Da hat es auch schon relativ viel Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Die Leute haben uns relativ viel geholfen. Wir hatten, der G8-Gipfel war ja gerade einige Monate her gewesen und viele von uns waren aktiv daran beteiligt gewesen, zufällig auch gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten relativ viel Erfahrung auch gerade gehabt mit einer großen Kampagne und hatten daher auch schon Kontakte zu verschiedenen Medien und haben dann irgendwann gesagt, so, jetzt, wie machen wir das? Man kann natürlich warten, bis die Medien zu uns kommen, aber meistens hilft es schon auch aktiv auf sie zuzugehen. Wir haben uns dann mit auch den Gefangenen natürlich besprochen, weil all diese Entscheidungen eben nicht alleine getroffen werden können. Das war auch durchaus eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, okay, André Holm machen wir jetzt prominent. Das klingt ziemlich affig, war aber sozusagen eine Entscheidung, die wir treffen mussten. Bis dahin war es eben immer André H. in den Medien, haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir André Holm mit seiner Zustimmung und machen zum Beispiel auch, nachdem er dann wieder raus war, Fernsehinterviews. Das ist ja auch nichts, was sozusagen von selber passiert. Da muss man sich dann eben bewusst zu entscheiden. Und haben dann beispielsweise parallel auch andere Dinge getan, wie gerade die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auch aktiv zu nutzen, sage ich mal. Da gab es einfach sehr viele, die ziemlich erschreckt waren darüber. Es gibt natürlich verschiedenste Sorten von Netzwerken, auch unter gerade kritischen Wissenschaftlern, die da sehr sensibel drauf reagiert haben. Wir haben dann zügig verschiedene offene Briefe entworfen oder beziehungsweise die haben die entworfen und wir haben ihnen geholfen, die dann, also dass die auch sachlich richtig waren. Und die haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, sind auch international von sehr bekannten Leuten unterschrieben worden. Und das wiederum hat die deutschen Medien relativ stark ins Nachdenken gebracht. Das war deutlich zu merken. Immer wenn es Berichte in Medien gab außerhalb Deutschlands, dann ist das sehr stark wahrgenommen worden, wenn da bekannte Leute wie zum Beispiel Saskia Sassen oder Mike Davis unterschrieben haben. Das ist hier, das hat direkt in den Zeitungen gestanden. Das war sehr deutlich spürbar. Dass die vielen Briefe auch den Ermittlungsrichter beeindruckt haben, das hat Andrea schon erzählt. Und dazu haben wir uns dann entschieden, eben noch verschiedene Veranstaltungen zu machen. Ein Ausschnitt aus der einen Volksbühnenveranstaltung habt ihr gesehen. Auch das war was, wo wir durchaus tief durchatmen mussten, um zu sagen, okay, diese große Veranstaltung, die wollen wir versuchen hinzukriegen. Und ist das zu schaffen, ein großes Theater in Berlin mit einer Thematik, Paragraph 129a, da fängt ja jeder an zu gehen, wen interessiert denn sowas. Es ist aber gelungen, das Theater zu füllen, und zwar zweimal. Wir haben zwei große Veranstaltungen in der Volksbühne gemacht und damit eben auch wieder viele Leute erreicht. Das eine war diese Veranstaltung mit dem Vorspann, die ihr gerade gesehen habt. Da sind dann später aus den vier verschiedenen 129a-Verfahren, aus denen interessanterweise jetzt ein Jahr später zu sagen ist, drei davon sind komplett eingestellt und das letzte läuft noch. Da sind Vertreter gewesen, die von ihren verschiedenen Verfahren berichtet haben. Das ist eine wirklich, finde ich, sehr interessante Veranstaltung gewesen. Die kann man auch komplett sich aus dem Netz runterladen und nochmal angucken, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich, finde ich, also die sagt sehr, sehr viel aus über diese Verfahren. Die zweite Veranstaltung, die eigentlich die erste war vorher, war eine mit da ging es eher um Informationen, wo Anwälte waren, wo Kritiker von 129a-Verfahren berichtet haben, wie das eigentlich funktioniert und wie viele davon betroffen sind. Ja, danach haben wir dann auch ganz unterschiedliche Sorten von Publikum versucht zu erreichen. Interessanterweise war der Chaos Computer Club ein Kreis von Leuten, die sich sehr interessiert gezeigt haben. Die haben mich dann auch zu ihrem Kongress Ende des Jahres eingeladen und das ist sozusagen, da ging es dann eher um diesen Bereich konspiratives Verhalten, Verschlüsselung, Verschlüsselungstechniken, und die sind aber für den Bereich Überwachung insgesamt auch sehr sensibel, und da haben wir, glaube ich, auch viele Leute erreicht, die sich viel mit dem Thema Überwachung beschäftigen, aber wenig, also wirklich wenig Kontakt zu klassischer linker Politik haben, und diese Verbindung herzustellen, das war ziemlich interessant und hat auch gut funktioniert. Seitdem werden wir viel zu Veranstaltungen eingeladen. Es hat Infotouren gegeben im April oder Mai, wo in vielen deutschen Städten Veranstaltungen gewesen sind. Und das geht, also ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir nichts anderes tun als Infoveranstaltungen zu dem Thema machen, was wir leider einfach zeitlich nicht schaffen. Ich selber habe mich dann nach einer ganzen Weile entschieden, einen Blog zu dem Thema Leben mit Überwachung zu starten. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das gemacht habe. Ich habe ziemlich lange einfach verarbeiten müssen, dass es das Verfahren gibt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, mich mit meiner neuen Identität als Freundin von André Holm so ein bisschen anzufreunden, weil ich ja durchaus auch noch ein eigenes Leben habe, was mit all dem überhaupt nichts zu tun hat. Kaue auch durchaus immer ein bisschen darauf rum, dass ich in so Filmen wie diesem Polylux-Film gerade, dann bin ich halt die, die da sorgenvoll aus dem Fenster guckt und so ein bisschen irgendwie im Hintergrund sich um die Kinder kümmert und ansonsten aber nicht so recht zu Wort kommt, was meinem Selbstverständnis eigentlich überhaupt nicht entspricht. Im Frühjahr wird es noch einen Spielfilm geben, der unserer Geschichte nachempfunden wird. Da konnten wir ganz mühsam mit massivem Eingriff ins Drehbuch vermeiden, dass ich als hysterisch im Negligé durch die Szenerie tanze. Das gefällt mir natürlich nicht besonders, aber nachdem es nun mal so ist, dass ich der Kollateralschaden in dieser Geschichte bin mit meinen Kindern und den anderen Angehörigen in diesen Verfahren eben auch, muss man, das Beste daraus machen. Um nicht einfach immer nur das Beste daraus zu machen, habe ich dann eben irgendwann ein Mittel gewählt, was mir selber sehr entspricht. Ich habe auch sonst in meinem Leben viel mit Computern und Internet zu tun und wäre früher, glaube ich, nicht auf den Gedanken gekommen, einen Blog über mein Leben zu starten, weil mir meine Privatsphäre eigentlich relativ wichtig ist, und habe dann lange darüber nachgedacht und im Oktober, also etwa zwei Monate nach dem Festnahmen, damit angefangen. Was damit zu tun hat, dass ich einen großen Teil meiner Zeit nach den Festnahmen damit verbracht habe, andere Leute zu informieren über das, was gerade los ist. Wie gesagt, unsere Eltern, Verwandte, Freunde, Bekannte, unendlich viele Leute, die wissen wollten, was los ist, und völlig zu Recht natürlich wissen wollten, was los ist, und informiert werden mussten. Und es geschah am Anfang wahnsinnig viel, ständig neue Schreiben der Bundesanwaltschaft, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs auf einem Niveau, was man normalerweise nicht zu tun hat. Und das mussten wir so natürlich irgendwie sortieren. Wir haben dann bald angefangen, Mails zu schreiben, Newsletter zu verschicken. und das Ganze auf die Webseite zu stellen. Wir haben Pressekonferenzen gemacht, Pressemitteilungen als Bündnis verschickt, eben diese klassische Öffentlichkeitsarbeit, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dann macht man eine Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz. Und es gab aber parallel dazu unendlich viel Kleinkram, den man erlebt, wenn man mit sowas konfrontiert ist, der unheimlich viele Leute interessiert, zu Recht interessiert. Ich finde, das sollten so viele Leute wie möglich mitkriegen, wie sowas aus der Nähe aussieht, aber was natürlich kein Material ist, was man jetzt in einer Pressemitteilung der Presse zuführt, sage ich jetzt mal. Und dazu auch Zeug ist, was vielleicht eigentlich erstmal gar nicht für Öffentlichkeitsarbeit geeignet ist, aber dich unheimlich beschäftigt. Du lebst mit diesem Wissen über die Überwachung, du denkst die ganze Zeit darüber nach, was machen sie jetzt daraus, du hast die Akten gelesen, du kennst die Kommentare, die sie dazu schreiben, wenn du am Telefon dieses oder jenes sagst und fängst natürlich immer, wenn du dann telefonierst, an darüber nachzudenken, wie verstehen die das jetzt, wie interpretieren die das, was werden die da dran schreiben, wenn ich meiner Mutter dieses oder jenes sage oder viel schlimmer noch, meine Mutter mir irgendeine unmögliche Frage am Telefon stellt, die man auch völlig falsch verstehen kann, weil wir alle noch nicht so richtig daran gewöhnt sind, uns so klar und deutlich am Telefon auszudrücken, wie man muss, damit es diese Missverständnisse nicht gibt. Du denkst die ganze Zeit darüber nach und eine Form, damit fertig zu werden, ist, sowas aufzuschreiben. Andere Leute schreiben Tagebuch, das ist eine klassische Form der Verarbeitung von Sachen, die schwer zu verarbeiten sind. Und diese Mischung aus, ich will das loswerden, ich muss das irgendwie aufschreiben und gleichzeitig will ich Leute darüber zu informieren, hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich fange an, einen Blog darüber zu schreiben. Und hatte aber natürlich auch viel Angst davor, weil inzwischen ein Jahr später wir, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir vollständig entspannt sind, aber schon das Gefühl haben, das wird irgendwie wahrscheinlich gut ausgehen. Diese Sicherheit hatten wir in den ersten 2 Monaten, in diesen 2 Monaten, als wir die ganze Zeit dachten, André wird von der Straße weg festgenommen, das endet doch noch in einer jahrelangen Haftstrafe, also wenn jemand im Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen wurde, dann denkst du, jetzt ist wirklich alles möglich. Dann ist auch möglich, dass sie ihn zu 10 Jahren verknacken. Und wenn du mit dieser Angst lebst, dann hältst du einfach alles irgendwie für möglich und bist natürlich sehr zurückhaltend da drin, wie du dich öffentlich äußerst, weil du überhaupt nicht weißt, was dann noch an Schmutzkampagnen zum Beispiel auch aufgefahren wird. Oder wenn soweit so viel gelogen wurde, dann ist auch möglich, dass noch ganz andere Sachen erlogen werden über dich. Wenn du mal anfängst, sozusagen dich selber öffentlich auf eine Bühne zu stellen, dann machst du dich ja auch wesentlich angreifbarer. Es scheint eigentlich erstmal viel einfacher, ganz still zu sitzen und zu hoffen, dass dieser Orkan irgendwie über dich hinweg tobt und dich möglichst wenig zu bewegen, in der Hoffnung, dass dich möglichst wenig dabei erwischt. Und in diesem Widerspruch befand ich mich. Ich, auch lange bevor das Verfahren angefangen hat, habe viel von Privatsphäre gehalten. Ich habe vorher E-Mails verschlüsselt und ich verschlüssele inzwischen wieder E-Mails. Einfach, weil ich viel von Privatsphäre halte und einen Blog anzufangen über mein Leben, widerspricht dem natürlich vollständig. Also einer anonymen Öffentlichkeit irgendwelche Details aus meinem Privatleben mitzuteilen, wäre mir vorher einfach nicht in den Sinn gekommen. Ich habe dann damit angefangen. Ich kannte mich mit Blogs nicht aus. Ich wusste, das gibt es. Ich wusste ungefähr, wie man das technisch macht, aber wie dieses sehr eigene Innenleben der sogenannten Blogosphäre, also der Welt der Blogs und Blogger untereinander und die Kommunikation und auch die Generierung von Aufmerksamkeit da drin funktioniert, wusste ich überhaupt nicht. Habe also ganz vorsichtig angefangen und habe ein paar Bekannten Bescheid gesagt, wenn ihr weiter lesen wollt, wie es uns geht, dann guckt euch das mal an. Das kannten wenig Leute, das las kaum jemand und im Nachhinein wenig überraschend, nach wenigen Wochen ist das dann von relativ großen, bekannten politischen Blogs in Deutschland aufgegriffen worden und danach sind die Zugriffszahlen vollständig explodiert. Da haben einzelne Artikel teilweise bis über 10.000 Zugriffe gehabt von Leuten, die das gelesen haben und auch vielen Leuten, die vorher überhaupt von alledem noch gar nichts mitgekriegt hatten, die dann plötzlich gelesen haben und ziemlich entsetzt waren. Und damit war meine Entscheidung, will ich jetzt eigentlich auch noch persönlich bekannt werden, mir so ein bisschen entglitten. Und das war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung. Ich habe, wie gesagt, viel Angst davor gehabt, auch weil ich dachte, das führt dazu, dass ich bezichtigt werde, zu lügen, paranoid zu sein, völlig schizophren zu sein oder mir das alles auszudenken. Und das ist interessanterweise nicht passiert. Also natürlich gab es vereinzelt Leute, die gefragt haben, ob das wirklich alles wahr ist, aber darüber hinaus hat es eigentlich ganz, ganz wenig negative Reaktionen gegeben. Die Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, sind Geschichten, die letzten Endes vor allen Dingen Auswirkungen von Überwachung gewesen sind. Eine der bekanntesten Geschichten in dem Blog ist die Geschichte um den schwarzen Beutel. Der schwarze Beutel ist sozusagen das Stichwort für die zweite Durchsuchung, die bei uns stattgefunden hat, wegen eines Missverständnisses des BKAs, eines Telefonats zwischen André und seiner Mutter, wenige Tage nachdem er aus der U-Haft entlassen worden war, wo er einiges Gepäck einfach mitgebracht hat und zufällig ein paar Tage vorher gerade für die eigentlich anstehende Haftprüfung Aktenordner mit Verfahrensakten bekommen hatte und also mit irgendwie zwei Beuteln und Tüten und noch zwei Ordnern unterm Arm aus dem Tor des Knastes in Moabit trat und ich da stand mit der Anwältin und seinen Eltern und wir ihn da dann begrüßt haben und seine Mutter ihm für die Aktenordner, die er lose hatte, so einen schwarzen Einkaufsbeutel gegeben hat, damit er die da reinpacken kann und mit nach Hause nehmen kann. Wir nahmen das alles mit nach Hause. Einen Tag später telefoniert André mit seiner Mutter und die, auch noch nicht gewöhnt, sich klar und deutlich am Telefon auszudrücken, sagte dann, dass wir uns demnächst doch mal vielleicht über den Inhalt des schwarzen Beutels unterhalten wollen. Weil sie gerne einfach wissen wollte, so ein bisschen genauer, was die Vorwürfe sind, was eigentlich in den Akten so drinsteht, das wussten wir ja vorher überhaupt nicht. Wie wir später in den dann noch folgenden Akten des BKAs gelesen haben, hat das eine hektische Aktivität auf Seiten der Überwachungsbehörden ausgelöst, weil die interpretiert haben, dass offensichtlich wichtiges Beweismaterial bei seinen Eltern in der Wohnung liegt, was in einem schwarzen Beutel zu uns transportiert werden soll. Und was dann damit passieren soll, wusste niemand, aber jedenfalls hat das dazu geführt, dass seine Eltern überwacht wurden, komplett mit Observationsteam, dass beinahe deren Wohnung durchsucht worden wäre und der Plan aber dann stattdessen war, dass auf dem Weg von ihnen zu uns, zwei Tage später, sie aufgehalten werden sollten, um dann zu gucken, was in dem schwarzen Beutel drin ist, von dem, wie gesagt, angenommen wurde, dass der zu uns transportiert werden würde. Das haben aber die überwachenden Beamten nicht geregelt gekriegt. Also zwei ältere Herrschaften, die rennen jetzt nicht zu uns, sondern die sind gemächlich zu uns gelaufen, aber die Observationsbeamten haben nicht geschafft, die aufzuhalten, bevor sie bei uns in der Wohnung angekommen waren. Sonntagnachmittag hektische Telefonate zwischen Bundesanwaltschaft, BKA und ich weiß gar nicht mehr wem alles. Es muss unsere Wohnung nochmal durchsucht werden, während wir da alle drin sind. Sonntagnachmittags, ne, Großeltern, Eltern, unsere Kinder. Wir waren eigentlich Kaffee trinken, Kuchen essen, froh, alle wieder beisammen zu sein und mal unsere Ruhe zu haben. Ich glaube, es klingelte dieses Mal an der Tür immerhin und das BKA stand wieder davor und sagte, Hausdurchsuchung wegen des Inhalts des schwarzen Beutels. Diese Geschichte kann man noch wesentlich ausführlicher erzählen. Ihr findet die in meinem Blog unter dem Stichwort schwarzer Beutel. Es gibt dann dazu auch noch eine Folge, weil natürlich dann wiederum die Anwältin von Andres Eltern Widerspruch eingelegt haben gegen die Observierung seiner Eltern. Und die Begründung der Bundesanwaltschaft, warum das aber dringend notwendig war und natürlich völlig logisch zu erwarten war, dass auch seine Eltern irgendwie damit drinstecken und wichtiges Beweismaterial in ihrer Wohnung aufbewahren und die beiden sich am Telefon darüber unterhalten, wie das jetzt zu uns kommt, das ist natürlich alles vollkommen naheliegend und logisch. Und alleine die Tatsache, dass sie ihn am Knast abgeholt haben, als er entlassen wurde, das spricht ja wohl Bände. Also da muss ja offensichtlich eine enge Beziehung zwischen André und seinen Eltern vorliegen. Das ist jetzt alles kein Scherz, ja. Das sind Zitate aus den Unterlagen der Bundesanwaltschaft im Terrorismusverfahren. Das nehmen die als Grundlage für weitere Ermittlungs- und Überwachungsmaßnahmen. Und entsprechend lächerlich liest sich ein Großteil dieser Akten. Und weil das schwer auszuhalten ist, wenn einen das selber betrifft, habe ich das dann eben aufgeschrieben in meinem Blog, ganz viele solcher Geschichten. Viel damit hat zu tun mit das kam auch in dem Polylux-Film eben teilweise auch, technische Auswirkungen von Überwachung auf kriselnde Fernseher, das kam schon, Fehlschaltungen im Telefon, Klassiker war ganz, ganz oft, das ist auch nicht nur einmal vorgekommen, Leute rufen Andres Handy an, wählen seine Nummer, sehen seinen Namen auf ihrem Display und es klingelt aber mein Telefon. Und dann hebe ich ab und habe die am Telefon, die sagen, eigentlich wollte ich André anrufen, sage ich, ja, aber ich, also hast jetzt aber mich am Telefon, der ist sonst wo und nicht hier und sein Telefon auch nicht. Meins hat geklingelt und wenn ich dann in solchem Moment einfach testweise mal auch aufgelegt habe und dann seine Handynummer angerufen habe, um zu gucken, was dann passiert, habe ich meine eigene Mailbox erreicht. Und ja, Telefone, die sich selber anschalten und Gespräche sozusagen mithörbar machen, gab es auch ganz viel. Und das sind ja Fragen, die stellen sich viele Leute. Wie wirkt sich das eigentlich aus, technisch, so eine Überwachung? Wir sind immer noch nicht wirklich Experten, aber wir wissen inzwischen viel mehr, als wir vor einem Jahr wussten. Auch sowas habe ich alles aufgeschrieben. Thema Fluchtgefahr, das ist vorhin schon mal so kurz angeklungen, das hat zu tun mit dem Widerspruch der Bundesanwaltschaft gegen die Haftverschonung. Die Wiederholungsgefahr ist ja schon erwähnt worden. Also was macht der Untersuchungsgefangene, wenn er entlassen wird? Er gründet sofort eine neue terroristische Vereinigung. Was würde man sonst tun? Am Kneipentisch nächsten Tag. Weitere These, die begründet, warum Untersuchungshaft sein muss. Zweites von den drei wichtigen Argumenten ist der Bestand von Fluchtgefahr. Und die Gefahr der Fluchtgefahr hat die Frau Bundesanwältin damit begründet, dass sie auch hier wieder ein Telefonat zwischen André und seiner Mutter Monate vorher mal mitgeschnitten hatte. André hatte sich auf einen Job im Ausland beworben, also in Holland ganz konkret. Den hat er später nicht gekriegt, aber in der Phase der Bewerbung hat seine Mutter dann irgendwann mal am Telefon gefragt, ja, aber wenn du diesen Job tatsächlich kriegst, was wird denn dann aus Anne und den Kindern? Und dann hat André gesagt, müssen wir mal sehen, vielleicht muss ich am Anfang pendeln und wenn sich das dann verfestigt, ziehen wir vielleicht um. Und daraus konstruierte die Bundesanwältin eine Fluchtgefahr, weil ganz offensichtlich die von uns angegebene so enge soziale Bindung innerhalb der Familie ja nicht gegeben war. Weil wenn der bereit ist, im Ausland zu arbeiten und zu pendeln, also ohne uns dort zu leben, dann wäre der ja wahrscheinlich auch sofort geflüchtet. Also soziale Bindung kann dann ja nicht sein. Ich weiß nicht genau, wie Hartz-IV-Initiativen sowas bewerten würden. Da wird, glaube ich, vorausgesetzt, dass man relativ weit fährt, auch wenn man Familie hat. Aber für die Bundesanwältin jedenfalls ist das völlig inakzeptabel. Derlei Zeug findet sich also so von Oktober bis Dezember ganz viel in meinem Blog. Und Blogs bieten die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Das ist auch sehr viel passiert. Ganz klassisch, ganz, ganz viel gab es Kommentare von Leuten, die waren komplett von den Socken, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas hier in diesem, unserem Land, in dieser Demokratie überhaupt möglich ist. Also Totalitarismusvergleiche noch und nöcher, Leute, die gesagt haben, das hätte ich mir gedacht im Osten, Ostblock, Nordkorea, China, sonst wo, aber hier bei uns völlig unmöglich, denen also diese Form von politischen Verfahren gerade gegen Linke völlig unbekannt gewesen ist, was uns darin bestätigt hat, dass das wirklich wichtig ist, auch zu versuchen, über linke Szene hinaus Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist nicht so, dass wir damit auf aktive Gegenwehr gestoßen sind, sondern eher im Gegenteil gab es ganz viele Leute, die entsetzt waren und die interessiert waren und die darüber mehr wissen wollten. Und ich glaube, es gibt dafür ein offenes Ohr. Ich glaube, dass nicht alle deswegen automatisch gleich zu Linken werden, aber ich glaube, dass es in einer gewissen Form von bürgerlicher Öffentlichkeit durchaus eine Bereitschaft gibt, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, wenn man eine gemeinsame Sprache findet, in der man sich darüber unterhalten kann. Und das ist aber durchaus möglich. Das führt nicht unbedingt dazu, dass die jetzt gleich auf die Straße gehen deswegen, aber ich glaube, dass es möglich ist, da viel Bewusstsein zu schaffen. Was ich interessant fand, war, dass viele Leute auch gesagt haben oder sich dessen bewusst wurden, dass in dem Moment, wo sie auf meinen Blog zugreifen, womöglich sie selber in den Fokus von Überwachung geraten. Mutig fand ich, wenn sie das dann gesagt und auch geschrieben haben und gesagt haben, wir machen es trotzdem. Das ist kein besonders großer Schritt an Zivilcourage, aber es ist ein kleiner Schritt an Zivilcourage und ich finde es durchaus sinnvoll, Leute dazu zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Und viele haben das auch von selber gemacht und das hat mich durchaus gefreut, weil ich natürlich nie genau wusste, welche Form von Öffentlichkeit erreiche ich damit jetzt eigentlich? Und wie gesagt, halten die mich alle für verrückt oder sind die offen, sich sowas anzugucken und solche Kommentare dann zu bekommen, hat mich darin bestätigt, damit mit diesem Projekt weiterzumachen. Ganz lustig fand ich dann immer wiederkehrend bis heute Leute, die uns praktische Tipps geben, wie wir der Überwachung entgehen können, was ja nett gemeint war. Einige davon kannte ich schon, andere kannte ich nicht. Also fand ich auch durchaus gut, dass diese Tipps kamen. Aber witzig war natürlich, dass wir vor allen Dingen am Anfang versucht haben, auch auf Raten von Andres Anwältin konspiratives Verhalten weitmöglichst zu vermeiden, weil das ja quasi eine der Stützen der Vorwürfe gewesen ist, dass er sich konspirativ verhalten hat. Das heißt, am Anfang sind wir also nie ohne Telefon auch nur aufs Klo gegangen und haben, wie gesagt, immer genau dazu gesagt, wann wir uns mit wem und warum treffen und worüber wir dabei reden werden. Es hat auch viele Leute gegeben, die uns dann kontaktiert haben und aus Ärger über dieses Verfahren trotzig am Telefon gesagt haben, ich sag dir jetzt nicht, warum ich dich treffen will, aber ich will dich morgen unbedingt sehen. Und wir mussten dann dazu sagen, ey, das ist kein Spaß, diese Sache. Das ist hier nicht als Scherz gemeint. Die meinen das ernst und die Konsequenzen sind ernst. Und bitte gefährde dich nicht auf diese Art und Weise selber. Inzwischen machen wir das jetzt nicht mehr. Inzwischen, wie gesagt, lassen wir unsere Telefone auch tapfer wieder zu Hause, nachdem sowohl der Bundesgerichtshof als auch verschiedene Behörden explizit dazu aufgerufen haben, sich zuweilen konspirativ zu verhalten. Aber am Anfang eben nicht. Und deswegen sind wir auch auf diese praktischen Tipps anfangs nicht unbedingt eingegangen. Eine wichtige Frage, die viele Leute bewegt dabei, ist die Frage, ändert Überwachung eigentlich das Verhalten? Ich denke, die Frage könnt ihr euch vielleicht oder stellt sich euch vielleicht selber ab und zu, wenn ihr es im Telefon knacken hört und euch fragt, hört da jetzt jemand mit oder nicht? Ich kenne diese Frage, ich habe mir die vorher auch gestellt. Ich glaube, alle Leute haben irgendwann in ihrem Leben schon mal den Witz gemacht, dass es so komisch geraschelt hat im Telefon, ob da jetzt jemand mithört. Und in der Regel denken wir dann, ach Quatsch, bilde ich mir ein, irgendwie wird schon niemand zuhören. Warum auch? Wenn man sich die Zahlen der Bundesnetzagentur anguckt mit 40.000 überwachten Telefonanschlüssen in Deutschland im Jahr, dann ist es schon wieder gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendjemand zuhört. Und die Frage, was macht das mit dir, wenn du weißt, dass jemand zuhört? Änderst du dann dein Verhalten oder nicht? Und ich habe am Anfang dazu geneigt zu sagen, nein, ich will mich, also dieses Verfahren stellt mein Leben auf den Kopf, unser Leben komplett auf den Kopf. Ich will mich davon nicht noch weiter beeinflussen lassen. Ich streite mich weiter am Telefon mit Leuten, mit denen ich mich streiten will, auch wenn ich das vielleicht öffentlich sonst nie tun würde, in dieser suggerierten Privatsphäre des Telefonats zu zweit, in dem Wissen, da hört jetzt jemand zu. Wir streiten uns auch weiter am Telefon über sehr alberne Dinge zu verhandeln, wenn jemand den Einkauf vergessen hat, das machen wir auch weiter. Ich will auf diese Form von ich will einfach nicht auch da noch Einschränkungen hinnehmen. Insofern habe ich dann oft gesagt, nee, ich habe mein Verhalten eigentlich nicht geändert. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, habe ich auch schon mehrmals gesagt, in dem Wissen, dass das BKA überhaupt keinen Spaß versteht und Ironie nicht versteht und eigentlich alles falsch versteht, was falsch zu verstehen ist, haben wir natürlich unser Telefonverhalten irgendwann verändert. Und wenn du einen Telefonhörer in der Hand hast, schon quasi so als Sprechblase über dem Telefonat schweben hast, wie die das jetzt vielleicht verstehen, was du gerade sagst, fängst du natürlich an, alles anders auszudrücken. Und damit ändert sich Verhalten auf jeden Fall. Es ist kurz, auch bei dem Polylux-Beitrag, das ist im Grunde auch ein Zitat gewesen, vorgekommen, dieses Phänomen, guckst du dich jetzt auf der Straße noch um, wenn du weißt, dass ein sich umgucken als verdächtiges Verhalten interpretiert wird von den observierenden Beamten. Das hat bei mir dazu geführt, vielleicht kennen viele von euch diesen Automatismus, du stehst irgendwo, bindest dir die Schuhe zu und da kommt jemand vorbei und du guckst, wer fährt da auf dem Rad vorbei. Ich habe am Anfang aktiv kontrolliert nicht hingeguckt, weil dieses sich umgucken ja immer verdächtig gefunden wurde. Und diese Kleinigkeiten im Verhalten, guckst du irgendwo hin, guckst du, ob da eine Kamera ist, du guckst nicht hin, du sagst bestimmte Sachen am Telefon nicht mehr, natürlich verändert das dein Verhalten. Das hat auch damit zu tun, zum Beispiel, wenn du weißt, dass du diese Form von Überwachung mit am Hals hast und alle Leute, die mit uns zu tun haben, auch mit in den Fokus von Überwachung geraten, bedeutet, ich habe am Anfang niemanden aktiv mehr kontaktiert. Ich habe den Leuten selber überlassen zu entscheiden, ob sie mit uns Kontakt haben wollen oder nicht. Das hat nicht sehr lange gedauert, weil, wie gesagt, das Blatt hat sich ja auch relativ schnell gewendet. Es ist relativ schnell so gewesen, dass wir zumindest den Anflug eines Gefühls hatten, dass könnte jetzt langsam wieder bergauf gehen. Es könnte sein, dass wir einigermaßen heile aus dieser beschissenen Geschichte wieder rauskommen. Und damit hatten wir dann auch den Eindruck, oder wir hatten einfach auch sehr viele Leute, die uns kontaktiert haben, dass das dann auch erlaubt ist, auf Leute wieder zuzugehen, in dem Bewusstsein, sie damit zu gefährden. Aber trotzdem ist es natürlich sehr unangenehm, immerzu im Kopf zu haben, wenn ich jetzt jemanden anrufe, dann gefährde ich den letzten Endes. Das schränkt auch ein. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Einschränkungen, die das mit sich bringt. Und ja, natürlich ändert Überwachung Verhalten in den unterschiedlichsten Ebenen. Damit komme ich jetzt im Grunde zu dem letzten Teil. Es ist schon gesagt worden, das wissen wahrscheinlich viele auch, 129a-Verfahren gibt es sehr, sehr viele und die Funktion davon ist in der Regel nicht, dass das zu Verurteilungen und Haftstrafen führen soll, auch wenn es um den großen Komplex Terrorismus geht, sondern eines der Ziele davon ist, einerseits Daten zu sammeln, zu überwachen, viel über in diesem Fall linke Szene zu erfahren und sie zu durchleuchten. Auch wenn nicht davon ausgegangen wird, dass damit Straftaten aufgeklärt werden. Und ein anderer Effekt von sowas ist natürlich Einschüchterung. Überwachung wird auf unterschiedliche Weise durchgeführt, kann als verdeckte Überwachung so stattfinden, dass du nichts davon mitkriegst. Das kann aber auch so gemacht werden, dass du das sehr deutlich mitkriegst. Bei uns ist, nachdem André entlassen wurde, eher diese sehr offene Form gewählt worden. Das heißt, wir haben die observierenden Beamten auf der Straße gesehen. Wir haben gemerkt, wenn unsere Telefone diese Fehlschaltungen hatten und also so Detsch, die Techniker des BKAs sein mögen, so blöde sind sie, glaube ich, nicht, dass sie über Wochen hindurch Fehlschaltungen im Telefon so platzieren, dass du gar nicht drumherum kommst, als das mitzukriegen. Das heißt, irgendwann war uns klar, die machen das schon auch, damit wir merken, dass wir überwacht werden. Und warum tun sie das? Da gibt es eigentlich nur eine Erklärung dafür, weil sie sich merken lassen wollen, um einzuschüchtern. Und in dem Moment, wo wir das mitkriegen und auch darüber reden und durchaus auch informieren, macht das Angst uns und aber natürlich auch allen anderen, die dann anfangen, darüber nachzudenken, oh Gott, wie gefährlich ist eigentlich meine Bürgerinitiative oder meine kleine Demo oder Kundgebung, die ich hier organisiere oder einfach, dass ich mich mit dem Thema Hausbesetzung oder was weiß ich was beschäftige, was vielleicht in den Fokus von Überwachung gerät. Und das heißt, wenn Sie irgendwo reinpieksen, dann strahlt das ungeheuer aus, weil unheimlich viele andere einerseits einfach mit der Soli-Arbeit für das Verfahren beschäftigt sind und andererseits aber gleichzeitig eben auch einfach Angst kriegen. Einschüchterung funktioniert natürlich auch, um bestimmte Formen von politischen Aktivitäten zumindest wieder ein bisschen einzudämmen oder zu gucken, wer macht jetzt trotzdem weiter und wer zieht sich jetzt langsam wieder ein bisschen zurück. Das hat also ganz vielfältige Auswirkungen, die denke ich, nicht zufällig, sondern beabsichtigt sind. Das funktioniert aber gleichzeitig auch weniger gut, wenn man offen damit umgeht. Also ich kann zu Hause sitzen, das habe ich schon beschrieben, und hoffen, dass mich das Ganze möglichst wenig betrifft, wenn ich mich möglichst wenig rege und möglichst wenig aktiv werde. Und damit sitze ich aber dann da mit meiner Angst und meiner Paranoia und werde wahrscheinlich irgendwann verrückt. Also das kann, glaube ich, tatsächlich verrückt machen, wenn man mit sowas alleine zu Hause sitzt und niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann oder darüber spricht oder sich traut, darüber zu reden. Und gleichzeitig, wenn man aber anfängt, darüber zu sprechen und das öffentlich zu machen, dann funktioniert das überhaupt gar nicht mehr. Also in unserem Fall, der natürlich relativ extrem war in seinen verschiedenen Facetten, auch mit meinem Blog, war das so, dass in dem Moment, wo ich eine Geschichte, die mich verunsichert hat, aufgeschrieben habe, das konnte ich spüren, hat mich das nicht mehr in diesem Maß verängstigt. Also diese zweifelnden Fragen, spinne ich jetzt, wenn ich schon wieder denke, dass mein Telefon so und so reagiert, weil ich überwacht werde oder nicht, hat sich in Luft aufgelöst in dem Moment, wo ich das aufgeschrieben habe und 10 Kommentare darunter hatte, wo Leute dann angefangen haben, sich darüber auszulassen, ob das möglich ist oder wahrscheinlich ist oder nicht oder ob das technisch geht oder nicht. Und viele auch geschrieben, ja, habe ich auch schon mal erlebt in der und der Situation. In dem Moment sozusagen bist du die Geschichte los und beschäftigst dich nicht mehr so viel damit und damit hast du dann auch keine Angst mehr davor. Ja gut, mein Telefon wird überwacht, ich finde das nicht schön, ich finde diese ganze Situation bis heute total beschissen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit zähneknirschend auf der Bettkante sitze. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall, wenn man Angst hat, von sowas betroffen zu sein oder Angst hat, sich auch nur irgendwas einzubilden oder sich nicht sicher zu sein, immer hilft, darüber zu sprechen und solche Geschichten öffentlich zu machen und fand und finde es überraschend und ermutigend zu sehen, wie viel Interesse an solchen Geschichten in einer Öffentlichkeit vorhanden ist, die ich als normalerweise nicht besonders stark sympathisierend mit radikaler Linker wahrnehme. Es ist auf jeden Fall wichtig, Überwachung ist das eine Thema, Repression ist das andere Thema. Wenn man Verfahren am Hals hat, und das wird einigen vielleicht bekannt sein und anderen hoffentlich weniger, wichtig, sich eine Strategie zu überlegen, wie man damit umgeht. Also in dem Moment, wo man irgendeinen Brief von irgendeiner Staatsanwaltschaft zu Hause hat, nicht zu versuchen, alleine damit fertig zu werden, sondern natürlich zu versuchen, nach außen zu gehen und Leute zu finden, mit denen man darüber sprechen kann und das Ganze öffentlich zu machen. Und zwar öffentlich zu machen in einer Art und Weise, nicht bei den Leuten, die sowieso immer schon wissen, worüber man spricht, sondern Leute zu erreichen, die sowas nicht wissen. Und das, glaube ich, ist ein Schritt, der nicht einfach zu machen ist, der sich aber auf jeden Fall lohnt und zu dem wir auf jeden Fall explizit ermuntern wollen, weil uns das wahnsinnig geholfen hat. Und gleichzeitig natürlich aber auch darüber nachzudenken, wie man sich vor Repression schützen kann. Auch wenn konspiratives Verhalten einem zum Vorwurf gemacht werden kann, ist es dennoch sinnvoll, natürlich darüber nachzudenken, wie man sich vor bestimmten Formen von Repression und Überwachung schützen kann. E-Mails verschlüsseln, Handys zu Hause lassen, haben wir jetzt alles schon gesagt. Würden wir auf jeden Fall weiter zu ermuntern und gleichzeitig aber natürlich zu bedenken geben, dass es keinen vollständigen Schutz gibt. Also ich glaube, es ist immer klug zu sagen, ich verschlüssele meine E-Mails, weil ich will es Ihnen so schwer wie möglich machen, mitzulesen, was ich tue. Und gleichzeitig hat aber natürlich das BKA oder der Verfassungsschutz haben Möglichkeiten, solche Sachen zu knacken oder mitzulesen, die wir vielleicht auch nicht immer alle umgehen können, ganz egal, wie stark man versucht, sich dagegen zu schützen. Das heißt, es ist, glaube ich, klug zu sagen, ich versuche, soweit es mir möglich ist, mich zu schützen, in dem Wissen, dass es aber dennoch möglich ist, dass sie das mitlesen, was ich tue. Öffentlich werden und Öffentlichkeit erreichen und damit mache ich jetzt mal einen Punkt, um mich nicht noch weiter zu wiederholen. Jetzt sind wir am Ende angekommen, ne? Ist das die letzte Folie? Ja. Mhm. Damit haben wir alles gesagt, was wir heute zu sagen haben. Und hoffen, dass wir viele Sachen angesprochen haben, die euch interessieren. Und hoffen auf jeden Fall auch, dass ihr noch Fragen habt. Es gibt keine dummen Fragen zu diesem Thema. Und wir würden sie gerne hören und beantworten. Ja.